Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Hinter mir liegt ein langes Wochenende, das ich ganz gut genutzt habe, und heute am Montag geht so langsam der Alltag wieder los. Da wäre es doch eigentlich perfekt, man würde mal über die Neuigkeiten aus der Welt der Apotheke reden, oder? Und dann habt ihr euch richtig entschieden, denn genau das machen wir hier im PTA Heute Podcast. Neuigkeiten gibt es zum Beispiel zu atropinhaltigen Augentropfen. Außerdem gibt es neu entdeckte Nebenwirkungen bei Methylphenidat. Zuranolon wird zugelassen und Ökotest hat Schmerzsalben getestet. Unsere Themen reichen also heute von verschreibungspflichtig über Rezeptur bis hin zu OTC. Ich finde, es ist eine spannende Mischung. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Traurige Nachrichten für die Rezeptur-PTA. Ihr müsst wahrscheinlich keine Atropin-Augentropfen für Kinder mehr herstellen. Dafür gibt es jetzt ein Fertigarzneimittel. Im März 2025 hat der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur sie zur Zulassung empfohlen. Die Zulassung durch die Europäische Kommission folgte im Juni 2025 und jetzt können Apotheken die atropinhaltigen Augentropfen über den Großhandel bestellen. Und das Fertigarzneimittel hört auf den klangvollen Namen Ryonea. Ryonea ist indiziert bei Kindern im Alter zwischen 3 und 14 Jahren mit einer Myopie von minus 0,5 bis minus 6 Dioptrien, wenn sich diese jährlich um mindestens minus 0,5 Dioptrien verschlechtert. Die atropinhaltigen Augentropfen sollen das Fortschreiten der Myopie verlangsamen. Der genaue Wirkmechanismus dahinter ist bisher noch nicht vollständig verstanden. Vermutet wird aber, dass er mit der Stimulierung des skleralen Gewebeumbaus bzw. der skleralen Stärkung zusammenhängt, die die axiale Länge und Tiefe der Glaskörperkammer reduziert. Was bekannt ist, ist, dass Atropin muskarinische Acetylcholin-Rezeptoren kompetitiv antagonisiert. Ryonea ist als 0,1 Milligramm pro Milliliter Augentropfenlösung verfügbar. PatientInnen sollen sich am besten vor dem Schlafengehen einen Tropfen in jedes Auge verabreichen und nach der Applikation den Tränensack am inneren Augenwinkel eine Minute lang zusammendrücken, um eine systemische Resorption zu reduzieren. Kontaktlinsen sind vor der Anwendung zu entfernen und können nach 15 Minuten wieder eingesetzt werden. Und wie bei fast allen Augentropfen gilt auch hier, werden mehrere Augentropfen zeitgleich angewendet, sollte ein Einnahmeabstand von mindestens 15 Minuten zwischen den verschiedenen Arzneimitteln eingehalten werden. Wird eine Dosis vergessen, muss diese nicht nachgeholt werden. Die Therapie wird wie gewohnt mit der nächsten Dosis fortgesetzt. Hat sich eine Myopie bei Jugendlichen stabilisiert, was einer Progression von weniger als 0,5 Dioptrien über 2 Jahre entspricht, dann kann abgewogen werden, ob die Behandlung beendet oder ausgeschlichen werden sollte. Verschlechtert sich die Myopie in der Folge wieder, dann kann die Behandlung erneut aufgenommen werden. Und es verwirrt jetzt vielleicht ein bisschen, dass man den Wirkmechanismus noch nicht so ganz verstanden hat, aber die Wirkung ist definitiv nachgewiesen. Der Hersteller Santen Oy konnte in einer multizentrischen, randomisierten und doppelblinden Studie den Nutzen von Atropin-Augentropfen zur Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie bei Kindern zeigen. An der sogenannten STAR-Studie nahmen weltweit mehr als 850 Kinder im Alter zwischen 3 und 14 Jahren teil. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kurzsichtigkeit bei den Kindern, die täglich Atropin-Augentropfen in einer Konzentration von 0,1 Milligramm pro Milliliter erhielten, signifikant langsamer voranschritt als in der Kontrollgruppe ohne Wirkstoff. Am häufigsten traten als Nebenwirkungen Lichtempfindlichkeit, Irritationen am Auge und verschwommenes Sehen auf. Also, jetzt gibt's das Fertigarzneimittel über den Großhandel und die Rezeptur hat mehr Zeit für andere Dinge. Aber das Gute ist, sollte das Fertigarzneimittel mal nicht lieferbar sein, dann sind die Apotheken durch die letzten Jahre bestens ausgerüstet, um Atropin-Augentropfen als Rezeptur herzustellen. Die EMA kümmert sich ja nicht nur um Neuzulassung, sondern sie kontrolliert auch die Medikamente, die schon auf dem Markt sind. Hier ist besonders der PRAC zu erwähnen, der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und er hält aufgrund des Wirkmechanismus und angesichts der verfügbaren Daten aus klinischen Studien, der Literatur, spontanen Berichten und positiven D-Challenges und Re-Challenges einen kausalen Zusammenhang zwischen Methylphenidat und einem erhöhten Augeninnendruck, Glaukom, Zwangsstörung und trockenem Auge zumindest für eine plausible Möglichkeit. Zulassungsinhaber mit hylphenidathaltiger Arzneimittel müssen die Fach- und Gebrauchsinformation entsprechend ändern. Reden wir mal über Methylphenidat. Also, es ist ein zentral wirksames Stimulans, das vor allem zur Behandlung von ADHS und zur Therapie von Narkolepsie eingesetzt wird. In Deutschland zugelassene methylphenidathaltige Arzneimittel sind unter anderem Concerta, Equasym, Kinecten, Medikinet, Ritalin sowie natürlich generische Präparate wie Methylphenidat AL oder Methylphenidat Ratiopharm. Auch hier ist der genaue Wirkmechanismus noch nicht vollständig geklärt. Bekannt ist aber, dass Methylphenidat die Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin in die präsynaptischen Neuronen hemmt. Es führt zu einer Erhöhung der Konzentration dieser Neurotransmitter im synaptischen Spalt und damit zu einer verstärkten Übertragung der Nervenimpulse. Es sind bereits eine ganze Menge von Nebenwirkungen bekannt, zum Beispiel Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Geräuschempfindlichkeit, Mundtrockenheit und Schwitzen. Die Einnahme von Methylphenidat muss überwacht werden, weil beim Missbrauch die Gefahr einer Abhängigkeit bestehen kann. Jetzt kommt also noch das Glaukom dazu. Die PatientInnen sollen angewiesen werden, ihren Arzt zu kontaktieren, wenn Symptome auftreten, die auf einen erhöhten Augeninnendruck und ein Glaukom hindeuten. Ein Augenarzt sollte konsultiert und ein Absetzen von Methylphenidat in Betracht gezogen werden. Eine ophthalmologische Überwachung von PatientInnen mit erhöhtem Augeninnendruck in der Vorgeschichte wird empfohlen. In der Packungsbeilage sollen die Zulassungsinhaber den Warnhinweis wie folgt formulieren: Wenn Sie oder Ihr Kind verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen entwickeln, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ihr Arzt kann das Absetzen von Methylphenidat in Betracht ziehen. Und ich hatte ja vorhin auch die Zwangsstörung als mögliche Nebenwirkung erwähnt. Die gilt als seltene Nebenwirkung und äußert sich beispielsweise als Trichotillomanie und Dermatillomanie. Darunter versteht man den unwiderstehlichen Drang, Körperhaare auszureißen, Hautzupfen. Außerdem zählen dazu, also zu den Zwangsstörungen, das wiederholte Auftreten unerwünschter Gedanken, Gefühle, Bilder oder Triebe. Für Deutschland hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits am 11. August 2025 den einstimmigen Beschluss der Koordinierungsgruppe CMDH vom 19. Juni 2025 umgesetzt. Und die EMA scheint wirklich viel zu tun zu haben. Auch in unserem dritten Thema spielt sie eine Rolle, und zwar mit einer Neuzulassung bei postpartaler Depression. Etwa 10-15% aller Mütter sind von einer postpartalen Depression betroffen. Sie berichten von innerer Leere, Antriebslosigkeit, Schuldgefühlen und einer fehlenden Bindung zum Baby. Viele zweifeln an sich als Mutter, und im Gegensatz zum sogenannten Baby Blues ist das ein anhaltender Zustand, wofür professionelle Hilfe benötigt wird. Laut der Deutschen Depressionshilfe erleben etwa 50-80% aller Mütter in den ersten Tagen nach der Geburt eine kurze Phase, in der sie tief traurig, gereizt oder sogar ängstlich sind und ohne erkennbaren Grund weinen. Dieser sogenannte Baby Blues hält in der Regel nur kurz an und die Symptome verschwinden nach wenigen Tagen von allein. Halten diese Symptome jetzt aber über einen längeren Zeitraum an, bis zu einem Jahr nach der Entbindung, oder sind sie wiederkehrend, dann spricht man von einer postpartalen Depression oder auch Wochenbettdepression. Vor allem starke Erschöpfungszustände, Schuldgefühle und Versagensängste sind häufige Symptome. Bisher wurden Frauen mit postpartaler Depression häufig einfach mit klassischen Antidepressiva wie Citalopram behandelt. Die gelten als stillverträglich, sind aber nicht speziell bei postpartaler Depression zugelassen und ihre Wirkung setzt oft erst nach mehreren Wochen ein. Die EMA hat jetzt kürzlich die Zulassung von Zuranolon für die Behandlung der postpartalen Depression empfohlen. Das erste Arzneimittel, das speziell für diese Indikation entwickelt wurde. In den USA ist Zuranolon bereits seit August 2023 zugelassen und ist dort das erste und einzige zugelassene Medikament speziell bei postpartaler Depression. Die Wirksamkeit von Zuranolon wurde in der Skylark-Studie, einer Phase-3-Studie, untersucht. 196 Frauen mit postpartaler Depression nahmen daran teil. Eine Gruppe der Studienteilnehmerinnen erhielt 14 Tage lang täglich 50 Milligramm Zuranolon, die andere ein Placebo. Die Symptome wurden dann mithilfe der Hamilton Depression Rating Scale bewertet. Das ist ein etablierter Fragebogen zur Erfassung der Depressionsschwere. Bereits nach 3 Tagen zeigten sich erste Verbesserungen. Die Wirkung hielt sogar bis Tag 45 an, obwohl das Medikament nur 2 Wochen lang eingenommen wurde. Die Skylark-Studie zeigt, Zuranolon kann die depressiven Symptome deutlich senken und das schneller als klassische Antidepressiva. Geplant ist die Markteinführung von Zuranolon als Hartkapseln mit 20 Milligramm, 25 und 30 Milligramm. Empfohlen wird die tägliche Einnahme von 50 Milligramm über einen Zeitraum von 14 Tagen, vorzugsweise abends, mit dem Essen. Zuranolon geht zwar in die Muttermilch über, doch bisher sind keine negativen Auswirkungen auf gestillte Säuglinge bekannt. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Schläfrigkeit, Benommenheit und Sedierung. Suizidale Gedanken traten nicht auf. Damit steht mit Zuranolon erstmals ein schnell wirksames und gut verträgliches Medikament gegen die Wochenbettdepression zur Verfügung. Ich würde sagen, definitiv eine gute Nachricht. Und jetzt verlassen wir den RX-Bereich und sprechen im letzten Thema über die Schmerzsalben. Es gibt da ja diesen alten Witz. Früher hieß meine Bodylotion Nivea, heute heißt sie Voltaren. Und ein bisschen was ist da dran? Schmerzsalben werden häufig gekauft, vor allem nach kleinen Unfällen, wie zum Beispiel bei mir im Urlaub, wenn ich mir mal wieder das Sprunggelenk verletze, oder gegen altersbedingte Schmerzen in Knien oder anderen Gelenken. Doch die Frage, die bei unseren KundInnen immer im Raum steht, funktioniert das wirklich? Bringt das irgendwas? Ein bisschen Licht könnte Ökotest hier jetzt reinbringen. Die haben nämlich mal 20 Schmerzsalben getestet. Und nur 6 von ihnen wurden als sehr gut oder gut beurteilt. Das Ziel von Ökotest war es, unter 20 in Apotheken und Drogerien erhältlichen Schmerzsalben solche zu finden, die weitgehend frei von bedenklichen oder umstrittenen Inhaltsstoffen sind. Zu diesem Zweck analysierte man die erhältlichen Wirkstoffe anhand aktueller Studien. Besonderes Augenmerk legte der Gutachter auf ausreichende wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit. Da aber für pflanzliche Wirkstoffe nur unzureichende Studien vorliegen, könnte er die meisten von ihnen nicht als wirksam bewerten. Eine Sonderrolle nehmen im aktuellen Test die Produkte mit dem Wirkstoff Diclofenac ein. Im Gegensatz zu pflanzlichen Wirkstoffen wird er zwar als eindeutig wirksam eingestuft, aber gleichzeitig auch als stark umweltbelastend. Spuren dieses Wirkstoffs finden sich in auffallend hohen Konzentrationen in Flüssen und Seen, wo sie Fische und Wasserpflanzen schädigen. Deshalb bewertet Ökotest die entsprechenden Produkte in seinem Schulnotensystem bestenfalls mit befriedigend. Also eine gute Schmerzsalbe musste bei Ökotest sowohl gut wirksame Stoffe enthalten und weitgehend frei von umstrittenen Substanzen sein. Mit Ibuprofen waren gleich 3 Produkte vertreten, die allesamt ein sehr gut erhielten. Doc Ibuprofen Schmerzgel 5% Gel, Ibutop Schmerzgel 5% Gel und Prof Schmerzgel. Ebenfalls die Bestnote erreichten Piroxicam AL Gel mit dem Wirkstoff Piroxicam und Thermacare Schmerzgel mit dem Wirkstoff Felbinac. Finalgon Wärmesalbe Duo setzt auf eine Kombination der Wirkstoffe Nonivamid und Nicoboxil und schaffte damit die Bewertung gut. Abzug gab es hierbei für die aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe, die krebserregende und erbgutschädigende Substanzen enthalten können. Ein befriedigend gab es für Dichloratiofarm Schmerzgel, für Diclofenac Heumann Gel und Voltaren Schmerzgel, Grund das umweltschädigende Diclofenac. Ebenfalls als befriedigend stuft Ökotest die Kütter Schmerzsalbe mit Beinwellwurzelfluidextrakt ein. Dieser Wirkstoff ist, obwohl er pflanzlich ist, in Sachen Wirksamkeit ausreichend untersucht, um die Bestnote zu erhalten. Kütter Schmerzsalbe enthält aber gleich mehrere kritische Zusatzstoffe, die zu einer deutlichen Abwertung führen, wie Propyl- und Butylparaben, die unter Hormonverdacht stehen, sowie den Allergen-Duftstoff Hydroxycitronellal und das als starkes Allergen eingestufte Delta-3-Carin. Nur ein ausreichend schafften die ABC-lokale Schmerztherapie-Wärmecreme mit teilweise bestätigter Wirksamkeit des Wirkstoffs Capsaicin und Diclofenac AL Schmerzgel, bei dem der umweltschädliche Wirkstoff Diclofenac noch durch bedenkliches Propylparaben ergänzt wird. Und dann kamen die niedrigeren Platzierungen. Kneipp Arnika Kühl- und Schmerzgel fällt wegen der nicht bestätigten Wirksamkeit des Wirkstoffs Arnika-Blütentinktur durch, erhält aber wegen unbedenklicher Zusatzstoffe noch mangelhaft. Und auch Produkte, die Wirkstoffe Kampfer, Eukalyptusöl, Terpentinöl, Menthol, Kajeputöl, Pfefferminzöl, Alkohol, Salicylsäure und Chondroitin-Polysulfat enthalten, wurden mit mangelhaft abgestraft. Es fehlen die Wirksamkeitsnachweise. Darunter finden sich zum Beispiel Mobilat Duo Aktiv Schmerzgel und der berühmte Tigerbalm Rot. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, hier nochmal die wichtigsten Tipps für den Einsatz von Schmerzsalben. Sie sollten nur auf gesunde Haut aufgetragen werden, nicht auf Wunden, Ekzeme, Schleimhäute oder an den Augen. Schwangere und Stillende sollten Schmerzsalben nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Um Rückstände im Wasser und damit die Umweltbelastung zu reduzieren, sollte man nach dem Auftragen der Salbe und vor dem Händewaschen die Hände erst mit einem Tuch abwischen und dieses anschließend im Müll entsorgen. Und damit sind wir fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt eine fantastische und schöne Woche. Solltet ihr noch im Urlaub sein, dann erholt euch gut. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, gehabt euch wohl.